Einmal das pralle Leben bitte. Das macht dann wie viel? Es fällt mir schwer, den Titel dieser Folge tatsächlich auszusprechen, angesichts der aktuellen Tragödie in der Ukraine. Wie kann ich vom prallen Leben sprechen, während in der Ukraine Menschen getötet werden, bewusst getötet werden, während Jagd auf ihnen gemacht wird, während dort die Zerstörung wütet. Und auch die Frage, das macht dann wie viel, erhält einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Trotzdem bleibe ich bei dem Titel, denn die Folge bezieht sich ja auf Autismus. Trotzdem fällt es mir schwer, diese Folge jetzt aufzunehmen. Wie gesagt, angesichts des Leids, das wir gerade erleben. Ich nehme die Folge dennoch auf und habe mich dafür entschieden, es trotzdem zu machen. Denn mein Podcast ist kein politischer Podcast, sondern es geht um Aufklärung über Autismus. Und Autismus braucht Aufklärung zu jeder Zeit. Trotzdem möchte ich vorab mich schon ganz klar positionieren zu dem Geschehen in der Ukraine. Wie heißt es immer so schön von den Politikern, PolitikerInnen in dieser Zeit? Ich verurteile den Angriff Russlands, den Angriff Putins auf die Ukraine aufs Schärfste. Und ich sehe auch allein in Putin den Aggressor und ich hoffe und bete, dass die Ukraine diesem Angriff standhalten wird. Es ist schwer, diese Bilder in diesen Tagen zu sehen, zu ertragen, aushalten zu müssen, weil etwas geschehen ist, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich bin ja 1970 geboren. Ich habe also den Kalten Krieg noch miterlebt und kenne den Ausspruch der älteren Generation, die Russen kommen, die Angst davor. Habe im Geschichtsunterricht erfahren, wie vor meiner Zeit in der Schule geübt wurde, was zu tun ist, wenn ein Angriff erfolgt, wie SchülerInnen sich dann unter den Tischen verstecken sollten und fand das damals befremdlich und so aus einer fernen Zeit, die mich gar nicht betrifft. Und ich bin ja dann groß geworden in einer Zeit, die an den Fortschritt geglaubt hat, an den Frieden geglaubt hat, die davon überzeugt war, dass die Welt besser werden würde in allem, dass es Aufstieg durch Bildung gibt, dass die soziale Gerechtigkeit größer würde und eben, dass wir keinen Krieg mehr erleben würden, nie mehr Krieg, nie wieder. All diese Parolen und dann eben 1990 der Fall der Mauer und gefühlt das Ende des Kalten Krieges. Und insofern ist eben jetzt dieser ganze Traum von Fortschritt ist zerplatzt. Im Nachhinein kann ich im Rückblick sagen, war ganz schön naiv. Und der ist eben nicht nur geplatzt im Hinblick auf Frieden. Auch die anderen Hoffnungen haben sich ja als Illusionen erwiesen. In dieser Podcast-Folge einmal das pralle Leben bitte. Das macht dann wie viel? Geht es darum, in das pralle, in das in Anführungszeichen normale Leben einzutauchen und was das dann kostet. Kostet natürlich in Anführungszeichen. Das bedeutet, ja, ne, welche Folgen hat das oder was muss ich einkalkulieren, damit ich in dieses pralle Leben einmal eintauchen kann. Und ich möchte berichten über meine Reise, die ich gerade erst gemacht habe. Ich habe meine Tochter in Berlin besucht und das ist für mich wirklich einmal eintauchen in das pralle Leben. Das heißt, ich verlasse mein sicheres Zuhause, also meine Wohnung als Burg, als Festung. Ich verlasse auch meinen Heimatort und meine Heimatgegend, ne, und begebe mich von einer Kleinstadt in eine Großstadt, eben nach Berlin, eine riesigen Stadt mit unendlich vielen Reizen. Also ich setze mich diesen vielen Reizen aus und dieser Fülle an Menschen, an Geräuschen. Also es ist also das krasse Gegenteil zu dem, was ich sonst erlebe. Und ich verlasse so ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, Quatsch, ich verlasse fast ganz meine sichere Blase. Und das mache ich bewusst und auch gerne, weil ich ja meine Tochter sehen möchte. Die Alternative ist ja, ich bleibe immer zu Hause und verlasse meine Wohnung nur, wenn es sein muss und den Ort auch nur, wenn es unbedingt sein muss. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte auch einfach phasenweise in Anführungszeichen ganz normal leben, ohne die Einschränkungen, die ich sonst habe. Und das geht auch, aber das macht dann etwas, ne? Das kostet etwas. Ja, darüber möchte ich berichten. Also, ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren. So, das reicht allein schon, um Gelächter hervorzurufen. Also mit der Bahn zu fahren, ist wirklich ein Abenteuer. Die Alternative, mich selbst hinter Steuer zu setzen und mit dem Auto zu fahren, ist keine Alternative, weil das viel, viel stressiger ist. Und mit der Bahn, wenn alles gut geht, es auch schneller geht. So, um aber die Unwägbarkeiten einer Reise mit der Bahn möglichst gering zu halten, bereite ich die Reise entsprechend gut vor. Das heißt, ich schaue erst einmal, dass ich eine Verbindung kriege, dass ich nicht umsteigen muss. Denn das macht mich tierisch nervös, wenn ich weiß, ich muss ein- oder zweimal umsteigen. Und da man ja die Verspätung bei der Bahn immer mit einkalkulieren muss und die auch fast immer eintritt, ich weiß nicht, sagen wir mal so zu 90% gefühlt, sitze ich also immer dann sehr angespannt im Zug und muss dann am Bahnhof rennen, um den Anschlusszug zu kriegen. Oder auch manchmal habe ich ihn nicht gekriegt. Also insofern gucke ich, dass ich möglichst wenig umsteigen muss. Und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich nach Berlin ohne umzusteigen reisen kann. Das bedeutet allerdings, dass ich mit dem Auto zu einem nächstgrößeren Bahnhof fahren muss. Das ist kein Problem für mich. Ich kann das Auto dort auf dem Parkplatz der Bahn stehen lassen und mich dann in den Zug setzen und steige dann erst in Berlin wieder aus. Das bedeutet eine unglaubliche Beruhigung. Wenn ich also in dem Zug sitze, dann entspanne ich sofort, oder was heißt entspannen, aber die ganze Anspannung geht erstmal runter, weil ich weiß, jetzt ist es egal, ob der Zug Verspätung hat oder nicht. Jetzt geht es weiter. Ich muss jetzt nicht mich hetzen. Natürlich kann es bei der Bahn immer auch passieren, dass unterwegs etwas ist, dass der Zug eine Panne hat, dass er nicht weiterfährt, dass man den Zug wechseln muss. Aber das kommt nun wirklich doch eher sehr selten vor. So, damit ist das erste Problem gelöst. Natürlich habe ich vorher geschaut, wo ist der Parkplatz. Bin am Tag vorher einmal mit dem Auto dorthin gefahren und habe mir das alles ganz genau angeguckt. Und insofern war ich dann beruhigt. Was sich dann aber als Überraschung noch herausstellte, ich fuhr also am Tag der Reise hin, stellte den Wagen ab, alles war gut und wollte dann zum Bahnhof gehen. Auf der Internetseite hatte gestanden, der Eingang zum Bahnhof, das seien weniger als 100 Meter. Also machte ich mich auf den Weg und stellte fest, es gab gar keinen Zugang zum Bahnhof. Ich stand also auf diesem Parkplatz und wusste jetzt nicht, wie ich zum Bahnhof kommen sollte. Und der einzige Weg, den ich im Moment sah, um dahin zu kommen, war, über die Gleise selbst zu klettern. Das war natürlich nicht so vorgesehen, aber ich habe das dann schließlich gemacht. Da war ich schon etwas aufgeregt. Ich bin allerdings an einem Sonntag recht früh morgens gefahren, sodass da kaum Züge unterwegs waren und ich es wagen konnte, über die Gleise zu laufen. So, das war die einzige Aufregung an dem Reisetag. Dann habe ich gehört für mich dazu, wenn ich mit der Bahn reise, dass ich erster Klasse reise. Einfach deshalb, weil die Wagen dann nicht so voll sind, weil ja einfach für jeden Sitzplatz mehr Platz eingerechnet wird. Es gibt in den Wagen der ersten Klasse auf der einen Seite zwei Sitze nebeneinander und auf der anderen Seite ist nur ein einzelner Sitz. Und ich wähle dann immer den Sitzplatz, dass ich alleine sitze, sodass also neben mir keiner sitzen kann. Das ist schon mal auch eine ganz große Erleichterung, denn wenn jemand direkt neben mir sitzt, ist die Gefahr, dass dieser jemand Geräusche macht, dass er unter Umständen Musik über Kopfhörer hört und die Musik eben herausschallt. Gerüche sind möglich und es ist natürlich auch eine Enge, eine Nähe, eine körperliche Nähe, die sehr, sehr unangenehm ist. Also das ist schon mal gut. Erste Klasse, Einzelsitz. Dann versuche ich den Platz so zu wählen, dass er weit weg von einem Tisch ist. Bei den Doppelsitzern, dann sitzen ja vier Leute an einem Tisch. Da versuche ich eben möglichst weit weg zu sitzen, denn diese Plätze sind oft durch Familien belegt. Und insofern wird dort viel gesprochen. Und das empfinde ich als sehr, sehr anstrengend. Und deshalb bin ich möglichst weit weg davon. Und um auch solch mögliche Gespräche zu unterdrücken, habe ich immer meinen Kopfhörer dabei. Und dieser Kopfhörer, der Noise-Canceling-Kopfhörer, der also Geräusche unterdrückt, das habe ich schon an anderer Stelle in einer anderen Folge oder anderen Folgen gesagt, der ist ein Segen. Also das ist super. Den kann ich aufsetzen, ohne Musik zu hören. Da sind die Geräusche um mich herum sehr gut gefiltert. Manchmal denke ich mir, ja, so ist vielleicht das bei nicht-autistischen Menschen, bei denen der Reizfilter funktioniert. Ich höre ja trotzdem noch Geräusche und Stimmen, aber viel, viel leiser, viel, viel gedämpfter und manches höre ich auch nicht. Dazu gehört dann auch, was ja viel ist bei Zugfahrten, das Zeitunglesen, das Rascheln der Zeitung. Und irgendeiner im Abteil oder im Wagen hat immer eine Tüte von der Bäckerei dabei und isst etwas. Auch dieses Rascheln dieser Tüten, das macht mich wahnsinnig. Und das geht mit dem Kopfhörer ganz wunderbar und auch die Gespräche lassen sich da gut ausblenden. Und wenn es zu viel ist, kann ich dann auch noch meine eigene Musik anstellen und dann bin ich also wirklich abgeschirmt von allem. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Und ich brauchte es auch vor allem auf der Rückfahrt. Da saß nämlich an diesem Vierertisch am Tisch eben eine Familie und die Mutter war Lehrerin, die Kinder machten Hausaufgaben oder lernten für die Schule Und die Mutter ging sehr pädagogisch mit ihren Kindern um und ich konnte das irgendwann, ich konnte nicht mehr die Stimme ertragen und ich konnte auch den Inhalt dieser Gespräche nicht mehr ertragen, sodass ich dann recht schnell den Kopfhörer aufgesetzt habe. So, das ist also das, was ich schon mal vorweg plane, damit einfach die Fahrt unangestrengter wird. Dann habe ich mir als nächstes ein Hotel in Bahnhofsnähe ausgesucht. Ich musste also in Berlin den Bahnhof, nachdem ich ihn verlassen, nein, nochmal, stopp. Also ein Hotel in Bahnhofsnähe, das heißt, ich habe den Bahnhof verlassen und musste dann nur noch einmal über die Straße und dann war ich schon da. Ich hatte Bedenken, ob das Hotel wohl leise sein wird, weil es ja nun mal direkt so schräg gegenüber vom Bahnhof lag. Aber es war wirklich absolut ruhig. Es war gut gedämmt. Ich habe von außen überhaupt keine Geräusche gehört. Und ich hatte eben das Glück, dass auch die Nachbarzimmer oder dass in den Nachbarzimmern oder aus den Nachbarzimmern, so jetzt habe ich es, aus den Nachbarzimmern kaum Geräusche kamen. Das ist ja im Hotel immer so ein bisschen das Risiko, dass man nicht weiß, wer im Nebenzimmer nächtigt. Und das kann mal lauter sein oder mal weniger laut. Und auf dieser Reise hatte ich das Glück, dass es absolut ruhig war. Und das war eben ganz wunderbar, weil ich eben auch vom Bahnhof dann in die S-Bahn zu meiner Tochter fahren konnte. Und also das war, sagen wir mal so logistisch gesehen, sehr, sehr gut. Und ich bin ja jetzt auch nicht das erste Mal in Berlin zu meiner Tochter gefahren, sondern schon öfter. Und insofern habe ich eine gewisse Sicherheit und Routine ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Sicherheit, dass ich weiß, wo was ist, mit welcher S-Bahn ich nehmen muss, um zu meiner Tochter zu kommen und wie der Bahnhof in Berlin aussieht. Also ich kenne mich da inzwischen ganz gut aus, so dass da eben auch ganz viele Ängste genommen sind. Ja, Reisen mit der Bahn, da muss ich dann aber doch noch eins hinzufügen. Also es klappte alles wunderbar, aber etwas ging dann doch schief oder leicht schief. Als ich zurückgefahren bin, habe ich geschaut, wo Wagenstandanzeiger. Also es gibt am Bahnhof, an den Bahnhöfen eine Übersicht, wo die Wagen der ICEs halten werden, so dass man, wenn man einen Platz reserviert hat, nicht im Bereich A steht, aber der Wagen mit dem Sitzplatz, mit dem reservierten Sitzplatz, ist im Bereich E. Das wäre natürlich höchst ärgerlich. Also habe ich da geguckt, wo muss ich hin? Okay. Dann habe ich nochmal auf der Anzeige geschaut, auf der aktuellen Anzeige. Auch da wurde das bestätigt, dass das so ist, weil die Bahn ja öfter auch mal die Wagenreihung verändert. Also habe ich mich an meinen Standort begeben und war ganz glücklich. Ich war früh genug da, alles in Ruhe. So, kurz bevor der Zug ankommen sollte, kam dann ein paar Mal hintereinander die Durchsage, dass die Wagenreihung sich verändert hätte. Also, es wurde genau umgedreht, das heißt, es fand eine hektische Massenbewegung am Bahnhof statt und die Menschen gingen jeweils in die entgegengesetzte Richtung, um zu ihrem Wagen zu kommen. Also es war schon recht drubbelig, weil manchmal eben auch an Menschenstellen wenig Platz ist. So, dann hatten wir das geschafft, dann fuhr der Zug auch ein und was war? Nein, die Wagenreihung hatte sich nicht geändert. Also ein jetzt noch viel hektischeres Wiederwandern in entgegengesetzte Richtung. Ich musste dann zum Schluss, weil ich wirklich ganz bis ans Ende des Zuges laufen musste, ich bin wirklich gerannt, wie die anderen Passagiere auch, und war also bin wirklich außer Atem dann angekommen, habe gedacht, das war wieder ein typischer Bahnfail. Ne? Erst wird einem gesagt, Achtung, Achtung, die Wagenreihung hat sich geändert. Bitte begeben Sie sich dorthin, wo Sie hin müssen. Und dann kommt der Zug und das Ganze muss wieder retour. So, das war aber der einzige Fail meiner Bahnfahrt. Ja, einmal das pralle Leben waren dann die Tage in Berlin. Es waren zwei volle Tage. Mehr Tage verreise ich auch selten, weil es dann auch zu anstrengend wird. Aber 2 Tage, das ist eine gute Sache, das ist, kann ich gut bewältigen. Und das Schöne ist ja auch, dass wir die Tage so gestaltet haben, dass es eine gute Balance war zwischen wirklich prallem Leben und auch wieder Rückzug. Meine Tochter kennt mich ja, weiß ja, wie ich ticke. Und sie hat die Planung übernommen, wie immer. Und hat auch ganz in meinem Sinne Sachen rausgesucht, die mir gefallen würden, die aber auch ihr gefallen. Und hat da diese gute Balance gefunden. Und auch das gehört für mich zum Reisen dazu. Ich kann so eine Reise nicht planen. Also ich kann schon selbst Hotel buchen und die Bahnfahrt buchen, aber so Tage verplanen, was man machen könnte, das überfordert mich total. Dinge langfristig planen, auch kurzfristig planen, da kommen wirklich die exekutiven Funktionen ins Spiel, die bei mir alles andere als gut ausgeprägt sind. Insofern bin ich froh, wenn meine Tochter das für mich übernimmt. Und ich weiß ja auch, dass ich mich da voll drauf verlassen kann. Und das tue ich dann auch. Und ja, und so hatten wir dann also ein ganz schönes Programm, das bestand aus vielen Spaziergängen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, die Sonne schien. Wir waren in kleinen Cafés, in denen wenig Betrieb war. Wir waren im Botanischen Garten, in Museen und in Buchhandlungen. Wir stöbern beide gerne in Buchhandlungen. Und in Kreuzberg waren wir in einem Antiquariat. Das war also für jeden, der Ordnung liebt, der wäre da schreiend wieder rausgelaufen. Es war alles durcheinander. Also die Bücher, als ob die da irgendwie nur hingeworfen sozusagen waren. Aber die Atmosphäre war wunderbar und dieses Chaos, in das man da hineingetreten ist, das konnte ich dann insofern ertragen, weil ich mich in die Bücher vertiefen konnte. Ich habe mich dann so, ja, hab mich hingestellt und dann das, was ich vor mir hatte, genauer angeschaut und das Chaos um mich herum vergessen. Und da habe ich auch tatsächlich ein Buch über Autismus gefunden von Elisabeth Wurst. Das Buch ist allerdings ist älter. Das ist aus dem Jahr 1976. Es war ja eben auch ein Antiquariat. Ich habe es trotzdem gekauft, weil es eben auch zeigt, was der Stand der Autismusforschung 1976 war. Und wir waren in einer wunderbaren Buchhandlung, die heißt Gisette, auch das in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg. Gisette, sie sagte, das ist eine Buchhandlung, in der Bücher nur von Frauen geschrieben, verkauft werden oder auch von Männern, wenn sie aber dem Anspruch entsprechen, dass es sich bei den Themen eben um Feminismus, um Empowerment von Frauen, von Außenseitergruppierungen, um sozialkritische Themen handelt. Und das war auch ganz wunderbar, weil dort eben auch Bücher waren, die man sonst in Buchhandlungen nicht findet, sodass man mal eine Chance hatte, dort auch in die Bücher hineinzuschauen und nicht nur den Titel zu kennen. Also das waren so die ruhigeren Sachen, die jetzt nicht so anstrengend waren. Und die Spaziergänge in Berlin können ganz wunderbar sein. Ich selbst liebe Architektur und das ist eben faszinierend, dann durch die Straßen zu gehen. Und zum Teil sind wir eben auch am Wasser entlang gegangen, am Landwehrkanal beispielsweise. Und insofern war das wirklich, ja, das war etwas, meinem Autismus gerecht werdendes. Aber wir haben auch, oder ja, wir haben auch anderes erlebt. Also das pralle Leben kam dann doch schon noch. Am Montag, es war Rosenmontag, was wir beide nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben beide mit Karneval nichts am Hut. sind wir in der ständigen Vertretung gelandet. Das ist eine Kneipe, die, ich weiß gar nicht, ob von Kölnern geführt, aber ist eine kölsche Kneipe. Und Rosenmontag und Köln. So, da weiß man ja, was los ist. Wir wunderten uns, warum es so voll in dieser Kneipe war. Abgesehen von Corona fühlte ich, ne, deshalb fühlte ich mich da auch etwas unwohl. Auch wenn es 2G plus war. Aber es war laut. Es war tierisch laut. Es war voll. Wir mussten uns anschreien, um uns überhaupt verstehen zu können. Da waren wir dann nicht ganz so lange. Und ich habe mich gefragt, hui, wie können das Menschen immer wieder ertragen? Also ich fand es auf der einen Seite ganz fürchterlich, auf der anderen Seite aber auch faszinierend, diesen Trubel mal zu erleben. Und irgendwo, weiß ich nicht, ob stolz, war ich doch in gewisser Weise auch stolz, dass ich auch mal so an diesem Leben teilgenommen habe. Und das konnte ich ja nur, weil ich wusste, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, das wird, ist nur von kurzer Dauer und das mache ich so schnell nicht wieder. Ähnlich voll war es, als wir abends die spontane Idee hatten, den Fernsehturm hochzufahren. Und zwar abends, als die Sonne unterging und mit uns hatten das ganz viele. Oder hatten ganz viele diese Idee gehabt. Also auch da war es voll, das war anstrengend und wir sind einmal mit dem Bus gefahren in der Mittagszeit, als die Schule offensichtlich zu Ende war. Also da war ich kurz davor zu sagen, so jetzt, ich steige aus, ich ertrage das nicht mehr. Das war eine echte Herausforderung. Also da merkte ich schon, das darf nicht allzu oft vorkommen, dann ist es vorbei, dann könnte ich mich eigentlich nur noch ins Hotel zurückziehen. Aber es waren nur diese 3 Momente, die voller waren. Natürlich, wenn ich sage, wir waren in kleinen Cafés oder Spaziergänge oder in Museen, natürlich waren da auch Menschen. Und wenn man in Berlin durch die Straßen geht, spazieren geht sozusagen, dann ist das etwas anderes, als wenn ich hier im Sauerland spazieren gehe. Das ist ja schon mal ganz klar. Da sind einfach die Reize. Da ist eine Geräuschkulisse, da sind die Lichter, da sind viele Menschen. Das ist einfach anstrengender als in einer sauerländischen Kleinstadt. Das ist ganz klar. Also insofern war das zwar ruhiger, aber trotzdem anstrengender, als ich es sonst gewohnt bin. Ja, und nach den 2 vollen Tagen bin ich also wieder zurückgereist und was ich einplanen muss, ganz wichtig nach solch Reisen, ist erstmal mindestens eine halbe Woche nichts. Also keine Termine annehmen und dann gleich weitermachen. Ich habe dann auch erstmal nur einen Tag durchgeschlafen. Und das heißt, von diesem Ausflug in das pralle oder normale Leben muss ich mich dann auch entsprechend erholen. Und das muss ich dann einplanen, mir die Zeit geben. Und ich muss sagen, diese Zeit gebe ich mir gerne. Also das ist jetzt etwas, das ist eben so, das akzeptiere ich und das ist auch in Ordnung. Und warum ich diese Folge jetzt aufgenommen habe und von dieser Reise berichte, ist, ich habe ja in vielen Folgen, beschreibe ich ja, wo Einschränkungen bestehen aufgrund meines autistischen Seins und was alles nicht geht oder was schwierig ist. Mir ist aber wichtig, zu zeigen, dass trotzdem aber auch so in Anführungszeichen normale Sachen möglich sind. Es muss dann eben nur entsprechend vorbereitet und nachbereitet werden sozusagen. Und ich möchte auch auf diese Teile meines Lebens nicht verzichten. Ich könnte das nicht dauerhaft. Ich war, als ich dann wieder im Sauerland war und ich fand es so wohltuend, ne? wie ruhig es auf einmal war, dass diese ganzen Reize nicht da waren. Das war wirklich so, ich kann wieder durchatmen. Aber ich möchte trotzdem auch dieses pralle Leben, ich das ist der Eindruck oder der Begriff, der Ausdruck, der mir dafür einfällt. Das möchte ich aber auch nicht missen. Ich möchte mich nicht nur zurückziehen in meiner Blase, ich möchte die Blase auch verlassen, um eben auch das andere Leben kennenzulernen. Und das kann ich eben dank meiner Tochter, die mich eben kennt, die mich versteht und die mir den Halt gibt, mich in diese Welt zu begeben. Alleine würde ich das nicht machen. Also ich käme nie auf die Idee, alleine in eine Großstadt zu fahren. Also es gibt bestimmt noch viele Städte in Deutschland, die ich normalerweise durchaus sehen würde wollen oder Orte. Also ich gehe unheimlich gerne in Museen und Ausstellungen, die natürlich so im kleinstädtischen Kreis echt wenig sind. Aber ich würde das nie alleine machen. Da wäre ich völlig überfordert. Wenn ich diesen Besuch in Berlin hätte ganz alleine gestalten müssen, das hätte ich nicht gekonnt. Da wäre ich zusammengebrochen und wäre wieder abgereist. Also es ist wichtig, dass ich jemanden an der Seite habe, dem ich voll vertraue und der mich sozusagen an die Hand nimmt, mich führt und mir die nötige Sicherheit gibt und den nötigen Halt gibt. Aber damit ist das möglich. Und das möchte ich einfach nur, wollte ich zum Ausdruck bringen. Und eben zeigen, was einem dabei helfen kann. Ne? Auf was man achtet, auf was man achten muss oder kann und wo man das ein bisschen erleichtert, sich erleichtern kann. Und das ist natürlich bei jedem Menschen anders, weil wir ja auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber so grundsätzliche Dinge, dass die Reise gut vorbereitet ist, dass ich weiß, was mich erwartet, dass ich Kopfhörer habe und so weiter. Das sind ja Tipps, die sicherlich vielen helfen werden. Und mein Vorteil ist eben auch einfach, dass ich Berlin, natürlich Berlin an sich, die große Stadt nicht kenne, aber diesen kleinen Bereich, Bahnhof, Wohnort meiner Tochter, so, dass das ein überschaubarer Rahmen ist. Und wenn wir diese Bezirke, ihren Kiez sozusagen verlassen, dass ich sie eben an meiner Seite habe und dann kann ich das auch wagen. Ja, das war die Folge. Und ich habe zu Beginn der Folge gesagt, dass es mir schwerfällt, aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine. Und da möchte ich eben auch nochmal wieder Bezug drauf nehmen. Wir waren in der Ausstellung Die Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945 in der Neuen Nationalgalerie. Und in der Abteilung Krieg und Vernichtung wurde es ganz schwer, weil die Bilder, die dort gezeigt wurden, zeigten eben das, was gerade in der Ukraine geschieht. Und das war sehr, sehr schwer zu ertragen, weil mir eben bewusst war, das ist jetzt nichts, was fern ist, was Vergangenheit ist, wie früher, wenn man im Geschichtsbuch die Bilder gesehen hat, dann war das eine vergangene Zeit, von der man glaubte, dass sie nie wiederkommen würde. Und jetzt waren es Bilder, die aktuell sind, die Gegenwart darstellen, auch wenn sie natürlich in einer anderen Zeit entstanden sind. Und das war schon schwer und zeigt eben auch, wie fragil der Frieden tatsächlich ist und dass wir um unseren Frieden, um unsere Demokratie kämpfen müssen, jeder Einzelne auch. Und mit dieser Hoffnung oder mit diesem Aufruf, dass wir uns nicht darauf verlassen, dass Frieden und Demokratie eine Selbstverständlichkeit sind, sondern dass wir als Menschen, auch jeder einzelne Mensch, uns aktiv dafür einsetzen müssen, möchte ich die Folge beenden mit der ganz, ganz großen Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald beendet wird, dass er nicht weiterreicht, dass nicht NATO-Staaten angegriffen werden, dass es zu keiner atomaren Katastrophe kommt und dass die Ukraine Russland besiegen wird und die Ukraine ein freiheitlicher, unabhängiger, demokratischer Staat bleibt und dass dieses Verbrechen, das dort geschieht, nicht gewinnt.